Wunderbar, 5. Buch Mose. Die 5 Bücher Mose im Alten Testament sind für mich ja grundlegend, sind fundamental, das ist das Fundament, auf dem alles aufbaut. Wir haben uns jetzt lange Zeit und ich würde sagen, sehr gründlich uns mit diesen beschäftigt. Und ich habe so das Anliegen, 2020 die 5 Bücher Mose abzuschließen. Wir haben noch heute und dann im Dezember. Und dann soll es fertig werden. Aber wir sind jetzt bei Kapitel 10 und 11 und es hat ja noch ein paar Kapitel. Gell? Und ich habe aber ja mir vorgenommen und ich habe auch das euch ein, zwei Mal schon gesagt, dass mein Anliegen sein wird, den Rest so zu behandeln. Ich werde euch einfach nochmal hineinnehmen, den Überblick euch geben, wie das aufgebaut ist und dann nicht jedes einzelne durchgehen, auch nicht jeden einzelnen Vers durcharbeiten sozusagen, oder jeden einzelnen Abschnitt lesen. Ich habe mir vorgenommen, ich habe mir Notizen gemacht, wo ich sage, ich will euch darauf aufmerksam machen, da will ich euch etwas zeigen, da sensibel machen, vielleicht hier neugierig machen. Und als ich mir das aufgeschrieben habe, so dachte ich, das wird dann doch ziemlich detailliert, weil das einfach doch so hier wäre es noch gut und da noch gut. Und dann gebe ich das einfach jetzt Jesus ab und sage, okay, Herr, wo du mir Freimütigkeit gibst zu bleiben, bleibe ich. Wo du mir Freimütigkeit gibst, werde ich weitergehen. Und möchte ich euch einfach ein paar Dinge nochmal zeigen aus dem 5. Buch Mose, was wichtig ist. Ich habe euch 3 Arbeitsblätter ausgedruckt und einfach nochmal, weil zu einem die PowerPoint dann ziemlich auch dann klein ist für euch von da zu lesen, was steht da überhaupt. Zum anderen vielleicht auch einfach zu mitnehmen und sich daran zu erinnern, was haben wir eigentlich gemacht. Das, was ihr habt, ist Folgendes. Ich zeige es hier für mich und dann könnt ihr es mit anschauen. Ich mache das Schaubild erstmal. Es lädt kurz, kleinen Moment. So, das ist der ganz grobe Überblick über das 5. Buch Mose noch einmal. Und es ist eingeteilt in 3 Teilen. Der erste Teil ist ja die Taten Jahwes. Das waren die ersten 4 Kapitel. Da ging es darum, einen gesunden Rückblick zu bekommen und sich daran zu erinnern, was Gott getan hat. Das ist ganz, ganz wichtig für das Volk, dass sie nicht vergessen, zu was Gott fähig ist, weil sie voller Angst und Sorge sind und nicht vertrauen, dass Gott in der Lage ist, sie ins verheißene Land zu bringen. Und darum erinnert ja Gott durch Mose das Volk in den ersten 4 Kapiteln, zu was Gott fähig ist, ja? Diese Taten Jahwes. Jetzt sind wir in diesem Teil, in diesem mittleren Teil. Und auch wenn der Spannungsbogen hier kurz und klein gezeichnet ist, bedeutet nicht, dass das ein kleiner Teil ist, sondern hier geht es um Folgendes. Da sind wir, da geht es um einen heilsamen Einblick. Das heißt, hier wird uns das Gesetz Jahwes jetzt uns vorgestellt. Und anhand von diesem Gesetz zeigt Gott dem Menschen, wer er ist. Ich werde euch gleich 1-2 Fragen noch hineinnehmen. Und dann werden wir da arbeiten. Aber nur, dass ihr vom Ablauf versteht. Und da sind wir. Und da dieser Abschnitt so groß ist, habe ich das versucht, euch auf 3 Blätter so die einzelnen Abschnitte oder Verse und einzuteilen. Und das erkläre ich aber gleich noch, eure 3 Blätter. Aber nur, dass da befinden wir uns, in diesem mittleren Teil. Wir beschäftigen uns mit dem Gesetz Jahwe. Also Mose erinnert das Volk an das Gesetz. Warum? Weil das nochmal die Grundlage jetzt ist für den neuen Bund, den er jetzt mit dem Volk in der Wüste schließt. Nicht mit den Vätern habe ich diesen Bund geschlossen und so, mit euch. Er erneuert den Bund, den sie ja am Berg Sinai gebrochen haben, sofort mit dem Kalb und so weiter. Er erinnert den Bund und das soll die Grundlage dafür sein, dass sie in das Land überhaupt hineingehen sollen. Und das ist der herrliche Ausblick. Also Mose bereitet sie auf das vor, was kommt und erklärt ihnen, was ist die Grundlage, was ist wichtig. Und das Herzstück ist hier, das Gesetz Jahwes. Das Gesetz Jahwes ist die Voraussetzung, um in das Land hineinzugehen und das Erbe anzutreten, aber genauso auch da im Land zu bleiben und Segen zu erleben. Das, was ihr habt, ist Folgendes. Das erste Blatt, das ihr habt, das haben wir schon durchgearbeitet, richtig? Wenn ihr das gesehen habt. Das ist der erste Teil, den wir uns angeschaut haben, richtig? Was steht da oben bei euch? Ich habe das gar nicht mehr bei mir. Ach doch, ich habe es hier. Der erste Teil ist Kapitel 1, Vers 1 bis 4,43. Okay? Das ist dieser gesunde Rückblick, den Mose dem Volk gegeben hat. Das haben wir durchgearbeitet. Da will ich jetzt nicht darauf zurückgehen. Ich wollte einfach sicher gehen, dass ihr das für euch habt. Okay? Wer da nicht dabei war, als wir das durchgearbeitet haben, der kann das gerne alles nachhören. Es ist alles da. Dann ist der zweite Teil. Ich habe zwei Arbeitsblätter. Da steht Teil 2. Und das ist hier, das meine ich mit Teil 2. Aber weil da so viel Inhalt ist, musste ich das auf zwei Arbeitsblätter einfach mal aufteilen, okay? Dass ihr da nicht durcheinander kommt. Könnt ihr meiner Logik folgen? Ja, okay, wunderbar. Normalerweise mache ich ja sowas nicht, aber ich bemühe mich, dass ihr auch dann was habt und vor allem das besser lesen könnt. Und ich hoffe, dass es euch hilft, ein bisschen jetzt inhaltlich zu verfolgen. Lass mich das kurz erklären, was wir... George, hast du das auch? Ja, perfekt. Ja. Lass mich das kurz erklären, was wir bis jetzt gemacht haben in dem zweiten Teil. Und zwar folgendes. In dem zweiten Teil haben wir uns... Genau. Das Gesetz Jahwes uns angeschaut und in erster Linie, also Mose stellt das Gesetz vor, er stellt die Bedingungen da vor, als den erwählten Gott, als den mächtigen Gott, als den Kraft Gott, der Einzige, der die Kraft hat. Und dann, nachdem er sozusagen das Gesetz dem Volk vorstellt, zeigt er ihnen, wer sie sind. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern. Er erinnert sie sofort an den Bundesbruch, den sie begangen haben. Er erinnert sie an das Gesetz und sagt, aber wie war das? Ihr habt das ja doch gebrochen. Sofort eine Erinnerung an den Bundesbruch. Und was hat er gesagt? Warum haben sie das Gesetz gebrochen? Er erinnert sie, worauf es ankommt. Was brauchen sie, um das Gesetz zu halten? Und er erinnert sie an die Voraussetzungen, und zwar um das beschnittene Herz. Und da waren wir, glaube ich, das letzte Mal, richtig? Es geht um das beschnittene Herz. Geht mit mir in 5. Mose, Kapitel 10 noch einmal. Kapitel 10. Da geht es darum, um das beschnittene Herz. Kapitel 10, Vers 16. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. So, das ist das. In gewisser Weise ist das die Zusammenfassung von dem Gesetz, von allem, was wir an den verschiedenen Teilen da durchgearbeitet haben. Ich lasse es mal kurz aufbauen. Na, komm schon. Das ist das erste Arbeitsblatt, das ihr jetzt, oder das zweite, Entschuldigung, das ihr habt. Okay, hier sind wir. Also, da das beschnittene Herz, Kapitel 10 bis Kapitel 11, Vers 7. Darauf läuft es hin, nachdem Gott ihnen das Gesetz durch Mose vorgestellt, an sie an das Gesetz erinnert hat, sagt er, was ihr braucht, ist ein beschnittenes, was ihr braucht, ist ein beschnittenes Herz. Warum es notwendig ist, oder beziehungsweise was die Folge davon ist, ob man das Gesetz hält oder nicht, ob man fähig ist oder nicht, kommt dann in Kapitel 11 und da geht es die Grundlage von Segen und Fluch. Okay? Das ist das, was ich mit euch gleich noch machen möchte und dann kommen wir zu dem zweiten Blatt Papier. Nur, dass ihr, ich weiß nicht, ihr wart jetzt nicht alle immer da und ich will euch einfach gemeinsam kurz abholen und da gedanklich mit hineinnehmen, bevor wir in die einzelnen Abschnitte hineingehen. Darf ich euch an dieser Stelle noch etwas abfragen und damit euch ausrichten? Was müssen wir beachten, wenn wir das Gesetz lesen? Was müssen wir beachten, zum Beispiel, wenn wir das fünfte Buch Mose lesen, studieren? Was ist sehr wichtig? Was für ein exegetisches Prinzip müssen wir beachten? Wer weiß es noch? Ich will deswegen fragen, weil wenn ich sage, dann sage ich, oh, du wiederholst dich, aber so will ich, dass es, dass ihr euch selbst daran erinnert und damit das fest wird. Ich frage andersrum. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, oh, will irgendjemand, ich will mit dir das fünfte Buch Mose lesen, kannst du mir helfen? Worauf muss ich achten? Wie gehe ich mit diesem Buch um? Was würdest du sagen?
Das ist halt der Gesetzesbund und nicht der
Gnadenbund. Okay. Also das ist ein Gesetzesbund und nicht der Gnadenbund. Okay. Ist gut. Und wie soll ich dann das dann lesen, frage ich dich. Aber wir sind doch nur der Gnade, richtig? Ja. Oh, dann brauche ich das ja gar nicht lesen. Das ist ja nicht für mich dann.
Ja, aber Gottes Gerechtigkeit ist ja durch das Gesetz offenbart worden.
Okay, was heißt das? Klingt gut, aber das kann ich nicht verstehen. Ich tue jetzt ein bisschen dumm, ihr versteht, was ich meine. Richtig. Aber wie finde ich das dann im fünften Buch Mose?
Dass wir vielleicht darauf beachten, wie wir sind und wer Gott ist.
Ja, ihr habt alle recht.
Also in der Zeit, in der wir jetzt leben, leben wir ja ohne das Gesetz letztendlich.
Richtig.
Wir sind ja durch deine Gerechtigkeit, also die Tatsache, dass er für unsere Schuld.
Ja. Richtig.
Und dadurch hat er auch das Gesetz bezeugt. Und letztendlich ist der entscheidende Vers, dass wir heute beschnitten, nicht an der Vorhaut, sondern halt beschnitten am Herzen.
Richtig. Wir lesen das Gesetz als nicht so, als dass wir es halten müssen, denn das hat wir alle gehört, das können wir nicht, sondern wir lesen das Gesetz als etwas, das uns zu Jesus führt, zu dem, der für uns das Gesetz erfüllt hat. Was ist die Schlüsselstelle? Meine. Wo gibt es eine Schlüsselstelle, die es wirklich auf den Punkt bringt? Beziehungsweise wie man das Gesetz lesen soll. Perfekt. Ja, es geht Römer, Kapitel 3, Vers 21. Perfekt. Schlüsselvers. Richtig, aber ich lasse ich euch das nochmal, seid nicht genervt, wenn ich das wiederhole, aber geht mit mir noch immer drei. Dadurch will ich sicherstellen, dass es euch sich einbrennt in euer Gedächtnis. Römer 3, 21. Wenn ich das lese, würdet ihr verstehen, worauf ich hinaus wollte und warum meine Fragerei. Römer 3, Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich frage nochmal, wie lese ich das fünfte Buch Mose? Ich lese nicht so, dass ich dadurch eine Anweisung, wie ich vor Gott gerechtfertigt werden kann. Denn jetzt wird man nicht durch das Halten des Gesetzes gerechtfertigt. Aber ich lese das fünfte Buch Mose als etwas, das mir es bezeugt, dass ich von dem neuen Weg der Gerechtigkeit, nämlich allein aus Glauben in Jesus Christus. So lese ich das fünfte Buch Mose. Das ist ein exegetischer Schlüssel. Das heißt, das ist ein Prinzip beim Lesen. Wenn jemand fragt, wie lese ich das Alte Testament? Wie lese ich das Gesetz? Vom ersten bis fünften Buch Mose. Ich sage, wir lesen nicht so, okay, was müssen wir tun, was nicht essen, halten, nicht halten. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, wenn wir da im fünften Buch Mose weiterarbeiten. Da werden ganz praktische Dinge uns gezeigt. Und wir müssen begreifen, das ist jetzt nicht, wo wir, oh, ich darf ja das nicht, dann darf ich das nicht, aber ich muss das. Denn wenn es so ist, dann könnte es sein, dass man einer Frau mal eine Hand abschneiden muss. Da gibt es so einen Abschnitt, dann heißt es, wenn zwei Männer raufen, sich schlägern und eine Frau kommt und will ihrem Mann helfen und aus Versehen in den Schritt des Mannes fasst, des anderen Mannes, dann muss man ihr die Hand abhacken. Das ist das Gesetz. Und dann sage ich, wenn erhalten, dann bitte schön alles. Das wäre nicht gut. Ich hoffe nicht mal, dass die Raufferei zustande kommt. Aber was ich damit sagen will, wir lesen nicht so, ah, okay, in dem Fall, dann muss man das und so. Das ist nicht die Art, wie wir das fünfte Buch Mose studieren. Das heißt, ich werde euch zeigen, was da steht, oder ich zeige, was da steht. Aber zugleich ist meine Frage, die ich immer in den Text stelle, was verheißt mich, wie verheißt es mich den Weg der Gerechtigkeit, den neuen Weg? Wie verheißt es mir Christus? Wie führt es mich zu Christus? Denn Galaterbrief sagt, das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin, richtig? So, das ist die Frage. Und wenn ich mir sage, Willi, wie muss ich das fünfte Buch Mose lesen? Dann sage ich, als ein Lehrer auf Jesus hin. Du frag Mose, wie ist Jesus? Was sagst du über ihn? Was muss ich über ihn wissen? Das muss ich Mose fragen. Und Mose sagt, und Jesus sagt, er hat von mir geschrieben. Und ich sage, Mose, was hast du von Jesus geschrieben? Und dann mit dieser Perspektive, ich sage, mit diesem Verständnis muss ich fünfte Buch Mose unter anderem lesen. Ich möchte euch heute mit euch da durchgehen und ein paar Beispiele zeigen. Wie gesagt, ich werde nicht auf alles eingehen können, aber auf ein paar Dinge, damit wir die Fülle, die dann eben da ist, so ein bisschen mitnehmen können. Versteht ihr das Grundprinzip? Und ich möchte bitten, oder ich würde es bitten, ja, ich würde so ganz das einschärfen. Dass selbst wenn ihr in der stillen Zeit irgendwo lest oder ein altes testamentlicher Text auftaucht, vielleicht Gesetz, und ihr nicht sagt, oh, Gesetz, und das euch verurteilt und denkt, oh nein, sondern ihr sofort die Frage stellt, wie führt es mich zu Jesus? Wie führt es mich zu Jesus? Und der einfachste Weg ist der, und den habt ihr in eurem Herzen. Ich lese und ich merke, da ist ein Anspruch, und ich spüre ja sofort ja meine Unzulänglichkeit. Und dann sage ich, oh nein, ich kann ihr nicht halten. Und dann sage ich sofort, Gott sei Dank, dass Jesus Christus es für mich getan hat. Und wenn ich das, allein das anwende, dann kann ich getrost alles durchgehen und habe das letztendlich verstanden. Aber das sagt natürlich noch mehr. Und das Erste ist also, der erste Teil hier, die ersten Verse, Kapitel 4 bis Kapitel 11, macht deutlich, hier geht es um, Moment, ich habe es gleich mir hier notiert, hier geht es um die innere Voraussetzung des Gesetzes. Hier spricht Gott durch Mose und sagt, was braucht es für eine innere Voraussetzung, um nach dem Gesetz Gottes leben zu können, um den Willen Gottes erfüllen zu können, um den Maßstab Gottes erfüllen zu können, was braucht es? Und Mose kommt auf den Punkt, und hier sind wir da in Kapitel 10, es braucht ein beschnittenes Herz. Ohne ein beschnittenes Herz ist es unmöglich. Das ist das Erste, worauf hinaus. Dann ab dann kommt kommen die nächsten Verse bis Kapitel 28, 69. Da geht es darum, was ist die äußere Verantwortung dann entsprechend? So, wie lebe ich das als dann dieses Gesetz praktisch aus? Also das, was so viele ja, sich danach sehen immer, wie zeigt sich das wirklich praktisch in dem Leben? Und da ist eine Fülle an praktischen Hinweisen, wie soll sich dieses Gesetz auswirken auf dein Leben? Aber bevor es sich auswirken kann, muss es eine Beschneidung des Herzens gegeben haben, sonst absolut unmöglich. So, das ist von dem, über das möchte ich mit euch nachdenken. Könnt ihr meinen Gedanken folgen? Okay, wenn nicht, dann streckt so schön brav in der Schule. So. In der Schule habe ich immer so, ich saß so da, und dann musste ich immer so strecken. Wie ich so gemacht? Mit Lineal.
Du hast gesagt, wir brauchen ein geschnittenes Herz, ja. Damit wir das halten können. Aber wir als Christen haben ja so gesehen ein geschnittenes Herz, aber wir können ja das trotzdem nicht.
Ja, voll gut. Wir glauben, wir haben in Jesus Christus beschnitten Herz und merken, aber das mit dem Halten ist schwierig. Ich wiederhole es, damit es die anderen hören. So, lasst mich euch heute da hineinnehmen. Was müssen wir halten? Wozu wurde unser Herz beschnitten? Also das ist eine entscheidende Frage. Da scheiden sich wirklich Theologen, Gemeinden und Gläubige. Der Punkt ist, sind wir dazu noch verpflichtet, das Gesetz zu halten? Also können wir jetzt sagen, vorher konnten wir das Gesetz nicht halten. Jetzt haben wir ein beschnittenes Herz und jetzt, Jetzt müssen wir es halten, weil wir können das jetzt. Uns wurde ja die Voraussetzung gegeben und jetzt müssen wir das Gesetz halten. Ja, nicht alles, weil es gibt ja ein moralisches Gesetz und ein... Nein? Und ein Ritual ist, also was die Priester und alles tun müssen. Also das ist so, den ganzen Priesterdienst und das, was da das Volk betrifft, das Rituelle, das müssen wir nicht, aber das Moralische, das müssen wir. Und dann ist die Frage, was ist was? Also sind wir befähigt, jetzt das Gesetz zu halten und jetzt stehen wir in der Verpflichtung, das Gesetz zu halten, ja oder nein? Und da möchte ich euch hineinnehmen. Was sagt das Wort? Was müssen wir halten? Oder von daher ist es umso wichtiger, dass wir ein Grundsatzprinzip verstehen hier. Gott offenbart durch das Gesetz ein Prinzip, auf wie Gott handelt. Und wenn wir dieses Prinzip verstanden haben, dann können wir dieses Prinzip nehmen und auf das Evangelium anwenden. Um das vielleicht jetzt schon ein Stück weit zu beantworten und dann zu belegen. Wenn Gott durchs Gesetz sagt, halte alle meine Gebote, damit du lebst, damit du damit du Segen erfährst. Halte meine Gebote. Wenn du es nicht, mein Wort, bewahrst, dann Fluch. Jetzt, das ist ein Prinzip. Halt mein Wort. Halte in allem, was ich dir gebiete heute, dann erfährst du Segen. Brichst du? Glaubst du nicht meinem Wort, hältst du nicht mein Wort. Jetzt, das ist ein Prinzip, Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes sein. Jetzt werde ich euch vorstellen, spätestens in Kapitel 18 wird Mose Folgendes sagen. Ich nehme euch schon ein bisschen hinein. Einen Propheten wie mich wird euer Gott euch geben. Und dann alles, was er sagt, auf ihn sollt ihr hören. Denn wer auf ihn hört oder nicht hört, wird sterben. So, das Prinzip ist, Mose sagt, ich habe euch etwas gesagt, von Gottes Worten mitgeteilt, bitte haltet, das ist die Grundlage des Segens. Und er hat ihn was gebracht? Mose gab das Gesetz, aber Gnade und Wahrheit wurde in Christus Jesus gebracht. Jetzt kommt ein neuer Knecht und er redet auch Worte und sagt, haltet mein Wort. Dann gibt's was? Segen. Wenn ihr meinem Wort nicht glaubt, dann kein Segen, Fluch, Tod, kein ewiges Leben. Und jetzt ist für uns nicht, hat Jesus an irgendeiner Stelle gelehrt, die Jünger, und haltet die Gesetze. Hat er gesagt, diese Gesetze gelten euch, diese nicht. Das sind moralische, das sind religiöse Gesetze, das sind diese. Hat er da eine Differenzierung dann gemacht? Welche hat Jesus aber Gebote gegeben? Ein neues Gebot gebe ich euch. So, das Prinzip lernen wir lernen aus dem 5. Buch Mose. Durch das Halten des Wortes Gottes gibt Segen. Und so wie bei Mose es Segen brachte, so gibt es bei Christus. Nur, wir sagen nicht, wir glauben Jesus und dann halten wir Mose. Sondern wir halten das, was Jesus gesagt hat. Das ist ein Prinzip, versteht ihr das? Und durch Mose lernen wir Gottes Prinzipien, nach denen er bestimmte Dinge macht. Und in diesen Prinzipien, die er vorstellt, schattet er in so vielerlei Weise schon Jesus voraus. Er legt da Grundlagen. Er macht sensibel auf das, was kommen, wie es passieren wird. Lasst mich da ein paar Beispiele euch geben. Spürt ihr mit mir ab? Das ist ein feiner Unterschied und der ist gravierend. Wisst ihr, weil der entscheidet, ob über Sieg oder Niederlage. Denn viele Christen glauben, Jesus ist für sie gestorben, aber sie denken, sie sind dazu verpflichtet, das Gesetz zu halten. Wenn aber sich jemand unter das Gesetz stellt, dann ist die erste Wirkung welche? Kraftlosigkeit. Sünde. Denn die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Das ist ein Prinzip. Das heißt, wenn du dich freiwillig unter das Gesetz stellst und sagst, ich darf das nicht, ich muss das, dann gibst du der Sünde sofort Raum, dass sie in dir wirken kann. Und je mehr du versuchst, das Gesetz zu halten, umso mehr wirst du versagen. Versteht ihr? Das ist eine Gesetzmäßigkeit. ist eine Gesetzmäßigkeit. Bis dahin, dass du nur sagst, aber das ist notwendig, dann sagt die Schrift, wenn du aber eins hältst, musst du alles halten. Aber wenn du eins gebrochen hast, bist du verflucht. Und dann hast du keine Chance, dann bist du aus der Gnade gefallen. Das heißt, du hast dich aus dem Raum der Gnade entfernt. Du stehst nicht unter dem Segen, du stehst unter dem Fluch. Man muss sich das konsequent durchdenken, was das bedeutet, wenn man sich freiwillig dazu erklärt und sagt, nee, wir müssen das Gesetz halten. Es tötet. Ich weiß um die Angst, warum wollen so viele Christen oder haben Angst, dass, wenn man das sagt, warum kämpfen so viele dagegen? Dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind. Sogar es ist gefährlich, unter sich unter das Gesetz zu stellen. So, Ihr Gedanke ist genau, nein, dann beginnen wir zu sündigen, wenn wir nicht unter dem Gesetz sind. Ihr Anliegen ist ja nicht sündigen, also unter das Gesetz. Und dabei bewirkt es genau das, was Sie nicht wollen, nämlich sündigen. Ihr Angst ist, ja, aber dann kann ja jeder tun und lassen, was er will. Und was ist ja das Neue, was ist der neue Bund? Das muss man doch begreifen. Ich werde meinen Geist in Ihren Erstes geben. Ich werde Ihnen ein neues Herz geben. Leben im Geist, geleitet durch den Geist, Wandeln im Geist, das ist das Geheimnis. Was Paulus dann sagt, das ist das Geheimnis des Christus. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis, das nicht jedem zu erkennen gegeben worden ist. Das ist das Geheimnis, Christus in uns. Und jetzt, wir leben aus Glauben und das ist jetzt entscheidend. Glaub ich, dass das Leben Jesu in mir genügt, um die Sünde zu überwinden? Oder sage ich, nein, ich glaube schon, dass Jesus für mich gestorben ist, aber sein Leben in mir reicht nicht, um die Sünde zu überwinden. Das glaube ich nicht, da brauche ich noch schon ein paar Regeln. Versteht ihr, das ist ein Glaubensakt. Glaube ich, dass der Geist mich vor der Sünde bewahren vermag? Glaube ich, dass der Geist mir die Kraft gibt, das Richtige zu tun, was Gott will? Glaube ich, dass der Geist mich lehren wird, dass er mich ermahnen wird, dass er mich leiten wird, dass er mich überführen wird? Glaube ich das? Und dann sagt Paulus nämlich was? Und damit haben wir komplett 5. Mose durchgearbeitet. Sagt Paulus dann, er sagt Folgendes, dass wenn wir im Geist wandeln und die Dinge, die Frucht, die dann entstehen wird, und wir sie nehmen würden, nehmen wir mal, und dann würden wir eine Tabelle machen. Wie sieht das Leben desjenigen, der in der Lage wäre, das Gesetz zu halten? Wie sieht das Leben von demjenigen, der durch den Geist wandelt? Und dann sagt, und jetzt vergleicht mal. Und Paulus sagt, es wird nicht zwei verschiedene Dinge rauskommen. Da heißt nicht stehlen, nicht lügen. Und hier heißt kein Problem stehlen und lügen. Da heißt nicht Ehebrechen und hier ist kein Problem Ehebrechen. Er sagt, das wird dich doch niemals widersprechen. Er sagt nicht, das ist das Gesetz. Er sagt nur, das, was der Geist in unserem Leben hervorbringen wird, wird sich niemals konträr zu dem heiligen Wesen Gottes widersprechen. Er sagt nicht, der Geist wird uns sagen, welches Gesetz wir halten müssen. Der Geist wird uns von der Sünde bewahren und das wird niemals im Widerspruch zum Gesetz sein. Galater Kapitel 5, knapp, das 4 ist gut, weil zack, und dann bist du da. Ja. Kapitel 5. Wer den Vers weiß, darf als erstes sich nach einem Kaffee holen. Nein, wir machen hier keine Kundendetanierung. Das ist das Prinzip und das muss man, das ist, ich sag nochmal, das ist ein Geheimnis. Vers? 22. Ja. Edwin ist der Meinung, der hat es gesagt. Okay, das ist das Grundprinzip, wie wir das unterscheiden und verstehen. Was ist denn neu? Sonst würde doch die Bibel nicht davon reden, das Evangelium, dass es uns einen neuen Weg eröffnet hat. Alfred hat gesagt, Hebräerbrief, absolut richtig. Das ist doch die Rede, er hat uns einen neuen Weg eröffnet. Wenn ein neuer Weg, dann ist es nicht der alte. Wisst ihr schon, dass die ersten Christen, der Name war der neue Weg. Das war der erste Name für Christen. Es war nicht Christen. Es war nicht mal Nachfolger Jesu oder so. Es war der neue Weg. So hießen die Christen am Anfang. Weil das die Botschaft war. Da war nämlich der alte Weg, Mose, Gesetz, und auf einmal war ein neuer Weg. Und das ist nicht Mose 2.0. Oder Mose befähigt durch. Es ist ein neuer Weg, der uns in Jesus Christus geöffnet wurde. Und das ist, und ich will nochmal an dieser Stelle sagen, das hat was mit Glauben zu tun. Das musst du glauben. Oder andersrum, das muss geschenkt werden, dass man das glauben kann. Das ist die Gnade bei Gott, wenn man das glaubt, dass das reicht. Ja. Und dabei, wenn man sogar versagt, das Blut Jesu genügt. Das genügt. Gucken wir, wie das im 5. Buch Mose vorgeschattet wurde. Also, das ist wir, ich bringe euch nicht dabei jetzt das Gesetz bei. Versteht ihr? Ich bringe euch jetzt bei oder ich erinnere euch, ich versuche euch zu zeigen. Darf ich euch sagen so, ich zeige euch, wie ich 5. Buch Mose lese. Wie lese ich die, was entdecke ich da? Da nehme ich euch hinein. Also, das Gesetz, die Fähigkeit, nach dem Willen Gottes zu leben, den Willen Gottes zu erfüllen, bedarf eines neuen Herzens. Das steht in Mose. Wenn das sogar für das Gesetz schon die Notwendigkeit ist, wie viel mehr für die Gnade, richtig? Das heißt, es bedarf eines neuen Herzens. Welche Verheißungen kommen sofort in Sinn? Welche wichtige Bibelstellen, den Propheten? Wenn ihr deine Ausarbeitung, Bibelarbeit, Predigt, Frauenkreis, Hauskreis halten solltet und ihr wird an diesem Punkt, und wo ihr würdet lesen, 5. Mose, Kapitel 10, Vers 16, so beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens. Welche Bibelstellen würden euch sofort einfallen, die ihr euch aufschreiben würdet, anordnen und den Geschwistern darlegen würdet? Nennt mir ein paar. Hesekiel 36. Ich werde ihnen ein neues Herz geben. Das ist doch sehr entscheidend, oder? Und dann ist die ganze Thematik wie? Ich werde meinen Geist in ihr legen. Das ist das. Das heißt, wie geschieht die Beschneidung? Durch was geschieht die Beschneidung? Das ist etwas, was der Geist macht. Was ist das Bild der Beschneidung? Reinigung, richtig? Der Geist muss das Herz reinigen, beschneiden, damit wir diese Dinge sehen können, glauben können und danach leben können. Was sitzt alles im Herzen? Gedanken, schlechte Gedanken. Ja, denken, verknüpft mit dem Willen, richtig? So, wo liegt das Problem beim Halten? Warum sind wir unfähig, das Gesetz zu halten? Ist es so, dass es halt 50 Kilo wiegt und ich nur 10 heben kann? Ist das Problem? Das Gesetz ist so schwer, ich kann es einfach nicht heben. Wo liegt das Problem? Wo liegt die Schwierigkeit beim Halten des Gesetzes? Ich sag euch, ich sag, tragt die Masken und ihr sagt, finde ich blöd. Das ist, braucht man nicht, das ist Blödsinn, alles Mögliche. Versteht ihr, was ich meine? Gott sagt, ich sag euch, macht das und ihr sagt, das ist Blödsinn, das will ich nicht, das macht keinen Spaß, das begrenzt mein Leben, das beschneidet mein Leben. Ich liebe aber das, ich mag aber das, es macht mir aber das Spaß. Rebellion? Es ist nicht, dass es unmöglich ist. Ich will es nicht. Alle reden über den freien Willen, diskutieren. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht, ob wir tun können oder nicht. Der Punkt ist, ob wir wollen oder nicht. Das ist es. Und wir wollen nicht den Maßstab Gottes halten. Wir sagen, unser Maßstab ist besser. Ich weiß besser, was ich will. Da kann mir doch keiner sagen, ob ich dann krank werde oder nicht. Ich sage, wann ich krank werde oder nicht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nur ein Beispiel. Was ist die Beschneidung des Herzens? Auf einmal, Gott nimmt all das Egoistische, Selbstsüchtige, Selbstverliebte und schneidet es Stück für Stück weg. Der Geist beginnt zu reinigen und nimmt das Unsere weg und gibt uns ein Herz, das auch ganz auf Gott ausgerichtet und sagt, mir ist egal, ob es mir gefällt oder nicht. Ich liebe Gott so sehr, das ist mein Glück, das zu tun, was Gott will. Mir macht es mehr Spaß, das zu tun, was Gott will, als das zu tun, was ich will. Das ist das, die Verwandlung des Herzens. Man will den Willen Gottes. Man liebt den Willen Gottes. Das ist das Neue. Das ist, was passiert. Eine, die Bibel nennt das Buße mit Metanoia, Sinnesänderung. Wozu ruft die Propheten, wozu ruft Johannes der Täufer, wozu ruft Jesus auf? Lasst euer Denken ändern. Tut Buße, kehrt um. Ihr habt gedacht, das ist das Richtige. Lasst euch einen anderen Blickwinkel geben. Ach, das ist richtig. Das ist Buße. Ich dachte, das ist toll. Jetzt erkenne ich, das ist grauenvoll. Und ich erkenne, das ist toll. Ah, dann will ich das. Wenn wir das Tolle nicht erkennen wollen, werden wir es nie wollen. Man muss sagen, das musst du wollen. Ja, okay, der Wille sagt, ich muss wollen. Christen sagen, ich muss wollen. Aber hey, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum er es will. Naja, irgendwie muss man halt das halt wollen. Da mache ich halt dann mit, sonst bei dem Spektakel da. Und dann, okay, dann zwickt man sich zu Dingen, die man aber eigentlich doch nicht will. Und das sieht man doch an. Irgendwann mal geht die Puste aus und dann geht man nicht mal hin. Wo? Ihr versteht, was ich meine? Und dann, aber erinnert euch, als der Heilige Geist anfing, euer Herzen zu reinigen und so ein Stück mal abgeschnitten worden ist. Wie viel wolltet ihr da? Auf einmal eine Sehnsucht, eine Freude. So herrlich. Und musste euch jemand zwingen, Bibel zu lesen dann? Versteht ihr, was ich meine? Auf einmal, ich kann mich erinnern, ich konnte kaum, oh nein, noch was arbeiten. Ah, oh Mann, wieso noch arbeiten? Bibel mit aufs Klo genommen. Mich hingesetzt. Ich habe zumindest eine kleine Bibel gehabt, wie dabei bei der Firma. Oh Mann, auch da gesündigt. Weil meine Pause etwas länger auf dem Klo als sonst immer sein. Und ich konnte, ich musste lesen. Das meine ich, wenn der Herr die Reinigung des Herzens beginnt mit dem Erkennen, dass wir auf einmal den Willen Gottes erkennen und ich will es so formulieren, lieben. Das ist das Geheimnis, lieben. Schaut mal, darf ich euch kurz etwas zeigen, mit was es permanent zusammenhängt. Also, wir halten fest, Hesekiel, richtig? Darf ich nochmal, das ist Seminar, wir müssen es einbrauchen, wir müssen das wissen, damit ihr, wenn ihr das vorbereitet, die Stellen kennt. Doch. Richtig. Aber der Herr hat an die Ewigkeit ins Herz gelegt und der natürliche Mensch weiß durch sein Gewissen, was richtig und nicht richtig ist. Und das Gute will er tun, aber das kann er nicht tun. Das Böse tut er statt was. Weißt, das ist dann die Spannung, in der er steht. Ja. Es ist verdorben, richtig. Und das ist ja die Spannung. Ich will eigentlich und doch will ich nicht. Das eine ist, ich weiß, was gut ist, aber ich will das nicht tun, weil ich das andere liebe. Das ist richtig, aber das liebe ich. Und wenn man hinkommt und sagt, aber nein, das liebe ich, das hasse ich, dann passiert eine Umkehr. Mein Leben, muss ich sagen, die Sünden konnte ich hinter mir lassen, von denen, die ich anfing zu hassen. Dann konnte ich sie lassen. Wenn ich die Sünden wieder lieb gewonnen habe, dann waren sie wieder da. Ist so. Wenn ich aber etwas in seiner Schrecklichkeit, in seiner Abgründigkeit und in seinem Verderben erkenne, dann werde ich frei davon. Dann sage ich, bloß nicht. Aber wenn ich das lieb, dann sage ich mir, das ist aber nicht gut. Ja, okay, du sagst, es wird mir nicht gut tun. Aber das fühle ich nicht so. Ich erlebe genau das Gegenteil. Das tut so gut. Und darum können Menschen da nicht raus. Aus diesen Dingen. Und da muss der Herr am Herzen putzen, waschen, damit wir in der Lage sind, das zu sehen. Dieser Reinigungsprozess durch den Geist Gottes. Versteht ihr, warum es so wichtig ist, sich dem Geist nicht zu entziehen? Warum es nicht so wichtig ist, den Geist nicht zu betrüben? Warum es so wichtig ist, den Geist nicht zu löschen? Weil wenn das passiert, dann hört das Reinigungswerk an uns, also dann wird es gehemmt, so will ich sagen. Dann wird es gehemmt. Und dieser Prozess wird sehr lange dauern. Aber er kommt zu Ende. Davon bin ich überzeugt. Denn niemand kann ihm widerstehen. Also, was ist die Parallele zu Hesekiel 36? Das muss sitzen. Wenn ich schon keine Tests schreibe, dann bringe ich es euch so bei. Was ist die Parallele zu einem anderen Prophet? Jeremia. Ich danke euch. Jeremia, Kapitel? Ist gut, also 31. Ich will euch wirklich nicht hier bloßstellen oder, aber das ist halt Seminar, okay? Und ich, wisst ihr warum? Weil manchmal denke ich, wenn ich das jetzt Ihnen sage, dann denke ich, Herr Wille, das hast du schon 1000 Mal gesagt. Aber ich will, dass diese Dinge wirklich, wir müssen die Stellen kennen. Ja? Jeremia 31, das ist die Parallele. Ich werde Ihnen ein neues Herz machen und ich werde machen, dass Sie in meinen Geboten wandeln und sie tun. Welche Gebote? Das gucken wir uns gleich. Wichtig. Welche Parallele im Römer, im Neuen Testament finden wir? Im Römer schon gut. Wow. Das ging, kam mal wieder aus der Pistole. Und wenn du jetzt mir das Kapitel noch sagst. In Bezug der Beschneidung. Ende 2. Was sagt Paulus da? Ungefähr? Nicht der ist ein Jude, der äußerlich beschnitten ist, sondern der ist ein Jude, der es innerlich beschnitten ist. Wollen wir das kurz nachlesen? Weil wir durch das Nachlesen wird es fester. Ich glaube, diese Stelle habe ich letztes Mal mit euch nicht gelesen. Römer Kapitel 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußere Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und die Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Geht's klarer? Ist doch absolut klar. Zu Beginn des Römerbriefs, die Gerechtigkeit, wie man sie bekommt. Warum spricht Paulus uns so konkret auf die Beschneidung an? Denn die Beschneidung ist als Zeichen des Gesetzes der Zugehörigkeit zum wahren, zu dem Volk Gottes und somit zur Rettung. Zu den Verheißungen, zu dem Segen. Willst du Segen von Gott, musst du dich beschneiden lassen. Und dann, ja, am Fleisch. Ein Jude oder ein Proselyt, wie auch immer. Aber guck mal, wie Paulus jetzt Gesetz auslegt, wie Paulus Mose auslegt. Und worauf beruft er sich hier, auf diese Stelle hier? Er sagt, nicht am Fleisch, am Herzen, am Geist. Das ist das Entscheidende. Und in welchem Brief hat er das in einer Weise entfaltet, wie es im Römerbrief nicht getan hat? Also wo ist er noch viel detaillierter auf dieses Thema eingegangen? Galaterbrief. Zum Beispiel, richtig. Galater 5, geht mal mit mir kurz in Galater 5. Galater Kapitel 5. Schaut mal, ab Vers 1 lese ich euch, okay? Ihr verfolgt es in eurer Bibel mit. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. So beginnt er das. Wahnsinn, gell? Das lohnt sich auf ein T-Shirt zu drucken, auf ein Kissen zu sticken. Für die Freiheit hat Christus frei gemacht. Und dann kommt sein, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Es nützt euch nichts. Christus wird euch nichts nützen. Das bedeutet, er macht ein Gegenüber. Entweder das Gesetz, entweder die Beschneidung am Fleisch oder die Beschneidung im Geist. So, entscheide dich. Du kannst nicht sagen, ja, Jesus, ich brauche dich, aber ich muss mich noch beschneiden lassen. Es funktioniert nicht. Er geht sogar noch weiter. Vers 3. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Okay? Also, wenn du denkst, durch die Beschneidung am Fleisch bist du dann in der Lage, Gottes Willen zu erkennen und Gottes Willen zu tun. Das heißt, ich übertrage es. Wenn du denkst, durch das Halten des Gesetzes kannst du das, kommst du Gott näher. Nicht nur näher, kannst du Gott wohlgefällig sein. Dann musst du dessen bewusst sein. Dann beschneide nicht nur deine Vorhaut, sondern wenn deine Frau zufällig in den Schritt, dann auch schneid in die Hand ab. Weil das ist alles Gesetz. Dann darfst dir nichts rauspicken. Zeremonialgesetz, Moralgesetz. Du kannst dir nicht sagen, das ja, das nein. Bis dahin alles nein, nur Sabbat. Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder darauf rumreite. Aber das ist all das. Vers 4. Jetzt wird's hart. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. So, versteht ihr? Es gibt nur zwei Wege. Entweder du gehst auf den Weg des Gesetzes und versuchst so von Gott gerechtfertigt zu werden, oder du gehst den Weg der Gnade. Und das heißt, du glaubst, dass Gott dir alles zurechnet, auch wenn du es nicht tust. Es gibt nur diese zwei Wege. Und du kannst nicht sie mischen. Du kannst sie nicht sagen, ach, etwas von dem, dann etwas von dem. Das, dann nur das. Entweder oder. Das ist der Weg. Entweder sagst du allein aus Gnade oder du sagst Beschneidung. Aber du kannst nicht beides. Es geht nicht. Vers 5. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Merkt ihr das? Schaut mal, was ist unsere Hoffnung? Der Geist Gottes wird an uns etwas wirken. Und das, wir haben eine Hoffnung, dass der Geist Gottes uns die Gerechtigkeit schenkt. Durch den Geist. Wie zeigt sich das? Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft. Jetzt geht, das ist kraftlos. Das hat keine Kraft, auch wenn viele meinen, dass darin die Kraft dann ist. Sondern der durch die Liebe wirksame Glaube, ich erkläre es euch gleich. Sondern worin liegt die Kraft des Überwindens und des Sieges? Durch in der Liebe wirksame Glaube. Was das bedeutet, zeige ich euch gleich. Aber das ist der Schlüssel. In der Liebe wirksame Glaube. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Versteht ihr, warum ich in den letzten Tagen so scharf predige? Weil es braucht nur ein bisschen. Und wenn diese Lehre Fuß fasst, dann durchsäuert sie alles. Ein wenig. Und er sagt, die Überredung ist nicht von dem, der euch berufen hat. Das ist nicht von Gott. Ein wenig Sauerteig zu euch, den ganzen Teig. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer auch er sei. Ihr aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich denn noch verfolgt? Zu einem hat Paulus vollstes Vertrauen in die Kraft Gottes, dass er die Wahren, die Seinen, durchbringen kann. Das ist, was er hier sagt. Ich habe Vertrauen im Herrn, er wird euch durchbringen. Dann sagt er, die anderen werden ihren Urteil bekommen. Und dann macht er deutlich, schaut mal, wenn ich das Gesetz predigen würde, würden sie mich dann hassen? Wenn ich die Beschneidung lehren würde, dann würde ich doch nicht verfolgt werden die ganze Zeit. Die Juden würden mich doch lieben. Versteht ihr, was Paulus damit sagt? Er predigt nicht die Beschneidung. Er kann das Gesetz nicht predigen. Allein die Verfolgung, seine Verfolgung macht deutlich, dass er nicht das Gesetz predigt. Es gibt ja die neue Paulus-Perspektive, NPP. Das ist eine neue Theologie, Anführungsstrichlein. Neue Theologie, die auf einem sehr hohen intellektuelle Niveau herkommt, die besagt, dass Paulus gar nicht das Gesetz abgeschafft hat, sozusagen. Also, dass das Gesetz nämlich auch Gnade ist. Und dass Paulus gar nicht so radikal gegenüber dem Gesetz ist. Das Gesetz war nur nie dazu da, um uns ein schlechtes Gewissen zu geben und uns von der Sünde zu überführen. Das Gesetz ist eigentlich Gnade. Wenn man die richtige Erkenntnis hat, kann man das Gesetz halten. Und wenn damals sie die richtige Erkenntnis gehabt hätten vom Evangelium von Jesus, hätten sie das Gesetz halten können. Das ist die Perspektive, die neue Paulus-Perspektive heißt sie. Schwierig, nicht nur schwierig, gefährlich. Und man merkt gar nicht, wie diese Dinge in die Gemeinde Einzug nehmen. Ich halte es für sehr gefährlich. So, zurück zum 5. Buch Mose. Ich habe euch diese Stellen genannt. Noch eine Stelle, nur, aber ich schlage mir nicht auf, sondern könnt ihr aufschreiben und zu Hause prüfen. Kennt ihr vielleicht noch irgendeine andere Stelle, wo in den Propheten sogar schon davon die Rede ist, dass es ein neues Herz braucht? Wir haben den Propheten Jeremia 31, richtig? Ich werde euch ein neues Herz geben. In Jeremia, ich glaube, 7, Vers 7, Kapitel 7, Vers 7, sagt Jeremia schon, worauf es ankommt, auf die Beschneidung des Herzens und nicht des Fleisches. Jeremia 7, Vers 7, warum nenne ich euch die? Wir haben sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament, wird uns klar gesagt, um was geht es eigentlich? Ich vermute, ihr wollt kurz nachschlagen. Jeremia 7, Vers 7. Ja? Echt? 4, Vers 4. Prüft mal das. Ah, 7 mag ich halt voll die Zahl. 4, Vers 4 passt, gell? Harry, kannst du es lesen? Okay, so der Weg raus aus dem Zorn Gottes ist die Beschneidung des Herzens. Und dann kommt natürlich, nur im Gedanken, dann verstehen wir, warum Jeremia 31 dann der neue Bund kommt und Gott sagt, ich werde euch ein neues Herz geben. Das ist die Notwendigkeit, die sich daraus ergibt dann. Okay, also ich mache hier an diesem Punkt, die Beschneidung ist klar. Jetzt schaut mal, was ist die Beschneidung, was soll sie hervorbringen? Geht mit mir zurück zu 5. Mose. Wenn ich dich fragen würde, was ist die Zusammenfassung des Gesetzes, wie würdest du antworten? Sag mir in einem Satz, was ist die Zusammenfassung des Gesetzes? Wie würdest du das Gesetz auf einen Punkt bringen? In einem Satz. Rabbi, was ist das höchste Gesetz? Das ist in einer anderen Formulierung. Gott lieben. Gesetz halten ist Gott lieben. Gebote halten, Gott lieben. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. So, jetzt 5. Mose. Geht mal mit mir in Vers 12, Kapitel 10, Vers 12. Kapitel 10, Vers 12. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur? Darüber haben wir schon letzten Mal uns gefreut, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten auf all seinen Wegen und ihn zu lieben. Gott zu fürchten, auf seinen Wegen zu wandeln, bedeutet ihn zu lieben. Geht mit mir in Vers, Kapitel 11, Vers 1. So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben. Und sollst alle Tage seine Vorschriften halten und seine Ordnungen und seine Rechtsbestimmungen und seine Gebote. Schaut mal Vers 13. Und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dem gebe ich Regen des Landes und so weiter. Vers 22. Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, treu haltet, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt, auf all seinen Wegen geht und ihm anhängt, dann wird der Herr all diese Nationen vor euch vertreiben und so weiter. Das ist immer wieder, und das ist das Herzstück. Gott lieben bedeutet, ihm gehorsam sein, in seinen Wegen gehen. Gott zu lieben bedeutet, seine Gebote halten. Wer sagt, ich liebe Gott, aber nichts tut, was Gott gefällt, kann nicht sagen, dass er ihn liebt. Wenn ich behaupte, meine Frau zu lieben, aber nichts tue, was sie will, das ist doch lächerlich, oder? Oh, ich liebe meine Frau. Willi, kannst du Müll raustragen? Nö. Kannst du die Waschmaschine reparieren? Nö. Ja gut. Ja. Ich meine nicht Fähigkeit, sondern Bereitwilligkeit. Ja, genau, ist nicht meine Berufung. Okay, blödes Beispiel. Wenn wir sagen, wir lieben jemanden, aber nichts tun, was er will oder ihm gut tut, oder, dann können wir nicht davon reden, dass wir ihn lieben. Das ist sogar eine weltliche Logik. Viele sagen, ich liebe mein Volk, knechten es und gebrauchen es nur für sich selbst. Das ist keine Liebe. Keine Liebe. So, Liebe ist, offenbart sich eben in der Tat. Und das ist das Muster. Das ist beim Gesetz schon so. Und jetzt haben wir mal ein Problem. Aber der Mensch ist eine gefallene Schöpfung und ist ein Egoist. Er ist nicht in der Lage, Gott zu lieben. Er liebt nicht Gott. Er sagt, ich liebe mich, ich bin Gott. Ja? Selbstliebe. Und wir leben als Menschen, und was ist die Botschaft? Du kannst nur den anderen und Gott lieben, erst wenn du dich selbst lieben kannst. Du musst dich lieben. Aus dem Gebot, liebe Gott und den Nächsten, Doppelgebot, machen sie ein Dreifachgebot. Liebe Gott, den Nächsten, wie dich selbst. Also, du musst erst dich selbst lieben, um Gott und den Nächsten lieben zu können. So wird es heute draus gemacht. Du musst dich selbst lieben. Gott lieben. Der Mensch ist nicht in der Lage, Gott zu lieben, es sei denn, er bekommt ein neues Herz. Wie kommt es dazu, dass ein Mensch anfängt, nicht mehr sich selbst, sondern Gott zu lieben? Was sagt die Schrift? Denn er hat uns zuerst geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Und er hat seine Liebe in uns ausgegossen durch den Heiligen Geist. Richtig? Wo steht's? Ja. Danke. Voll gut. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, weil er uns zuerst geliebt hat und seine Liebe uns gegeben hat. Der Geist kam, hat unser Herz beschnitten und fähig gemacht, ihn zu lieben. Sind wir überhaupt in der Lage, Gott zu lieben? Wir lieben Gott, weil er uns geliebt hat. Das ist das Geheimnis. Wenn Paulus schreibt im Galaterbrief, die Kraft liegt nicht in der Beschneidung, sondern in der durch die Liebe wirksamen Glauben. Das ist das Geheimnis. Wir glauben, dass Gott uns geliebt hat. Dass wir geliebt sind von Gott. Nicht gerichtet, nicht vernichtet. Gott liebt uns in Christus Jesus. Hat uns so sehr geliebt, der Klassiker, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wer das glaubt, wer von sich von Gott geliebt weiß, der liebt Gott. Ich will es so andersrum sagen. Der Geist beschneidet das Herz, damit wir diese Liebe Gottes überhaupt erst erfassen können. Dass wir nicht mehr ihn fürchten. Dass wir keine Angst haben. Weil er sagt, du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Du bist nicht mehr unter dem Zorn. Weil du bist beschnitten am Herzen. Weil es heißt ja Jeremia 4, Vers 4, jetzt habe ich es auch gelernt, heißt es, beschneidet die Herzen, damit ihr nicht unter den Zorn Gottes kommt. Wir sind beschnitten am Herzen. Was sagt Petrus? 1. Petrus Kapitel 2. Gereinigt an unseren Herzen zu einer ungeheuchelten Liebe. Erst dann spricht er von der Wiedergeburt, von dem Samen, der haben wir alles mal irgendwann mal bearbeitet. Aber das ist, unsere Herzen wurden gereinigt zu einer ungeheuchelten Liebe, zu einer echten. Nicht vorgespielt, nicht einer erzwungenen, ja, ich muss halt lieben, sondern einer echten Liebe, die wirklich aus dem Inneren hervorkommt. Warum? Weil unser Herzen gereinigt worden sind. Wir sind in der Lage, Gott zu lieben. Warum? Weil das Egoistische gereinigt wird. Und je mehr das Egoistische wegkommt, umso mehr hat es Platz für die Liebe zu Gott. Je mehr wir uns verleugnen können, umso mehr hat es Raum für Gott. Für ihn. Der hat Platz für sein. Wir beanspruchen ganz schön viel Liebe für uns. Ein bisschen bleibt für Gott. Und je weniger wir uns selbst lieben, die Bibel spricht wie? Verleugnen. Das ist der Terminus. Je mehr wir uns selbst verleugnen, nicht selbst, dann umso mehr gibt es mehr Raum, Liebe für Gott. Das ist das Geheimnis. Darum geht es hier. Der Abschnitt, also dieser erste Abschnitt, Kapitel vom Gesetz im 5. Buch Mose, Kapitel 4 bis Kapitel 11, beschreibt sozusagen die innere Voraussetzung, um Gott lieben zu können. Es braucht ein gereinigtes Herz. Das sind die ersten die ersten Kapitel. Jetzt, ab der Pause, die wir jetzt gleich haben, gehen wir weiter und dann kommen wir, wir schauen uns die praktische Auswirkung, also wie zeigt sich die Liebe in der Tat im Gesetz, und dann da lernen wir aber für uns, gell? Wie zeigt sich diese Liebe im Evangelium Jesu gegenüber. Darf ich das noch kurz sagen, bevor wir in die Pause gehen, damit ich den Gedanken abschließen kann. Wenn wir, was wir schon zu Genüge getan haben, zum Beispiel ist Johannes Kapitel 13, Kapitel 14, 15, 16 und 17 hingehen, dann würden wir immer dieses Prinzip finden. Da lernen wir, dass Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Dann sagt er, wer mich liebt, hält meine Gebote. Wer mich liebt, zu dem kommt der Vater und ich und wir werden Gemeinschaft haben. Wer mich liebt, und er sagt, so wie ich meinen Vater geliebt habe und alles getan habe, was er mir gesagt hat, was ich tun soll. Das ist das Thema von diesen Kapiteln. Ich liebe meinen Papa und ich mache, was er mir sagt. Das ist der Ausdruck meiner Liebe, sagt er. Dann sagt Jesus, wenn ihr zeigen wollt, dass ihr mich liebt, dann tut, was ich euch sage. Und wisst ihr, wo er beginnt? Liebt einander. Liebt einander. Willst du zeigen, dass du mich liebst? Lieb, den ich auch liebe. So, seine Gebote sind nicht schwer, sagt Johannes. Wer sagt, er liebt Gott, aber liebt nicht den Bruder, er ist nicht im Licht. Ich könnte jetzt doch alles durcharbeiten. Gell? Da ist Jesu Gebot ist nicht das Gesetz und all das. Jesu Gebot ist, liebt Gott,